So, da sind wir wieder im Kapitel 5 und wir steigen direkt ein mit der Definition, die ich letztes Mal schon angeteasert habe. Wir reden nämlich jetzt über Mersennezahlen. Mersenne, wenn ich es ganz korrekt ausspreche. Alle natürlichen Zahlen kennen, bezeichnen, ich mache das jetzt mit so einem etwas kalligrafisch schönen M. So. Für etwas geschwungenes M mit Index N. Das ist unsere Abkürzung für 2 hoch N minus 1 und das ist die n-te Mersenne-Zahl. Das ist erstmal nur eine Abkürzung und jetzt kommen ein paar niedliche Beispiele. Was ist das? 5, 7. Naja, die erste Mersennezahl ist 1. Die zweite ist ein bisschen interessanter, die ist 3. Die dritte ist 7. Jetzt könnte man denken, da kommen immer Primzahlen raus. Auch eine gewisse Größe, aber nein. Die vierte Mersennezahl ist 15 und die ist zusammengesetzt. Aber jetzt die nächste, die 5, die ist eine Primzahl, nämlich 31. Und dann können wir fröhlich weitermachen, aber irgendwann wird es natürlich langweilig. Ich schreibe mal noch. Also, ich könnte jetzt ein bisschen weiterschreiben, dann würde man vielleicht den Eindruck bekommen, dass wenn die Zahl, die unten dran steht, prim ist, dass dann eine Primzahl rauskommt, und wenn die Zahl, die unten dran steht, zusammengesetzt ist, dass dann eine zusammengesetzte Zahl rauskommt, dann müssten wir das nur noch beweisen und dann wäre dieser Abschnitt des Kapitels kurz. Ich möchte deswegen jetzt noch M11 anschreiben. Nicht zu verwechseln mit der Mathieu-Gruppe M11. Hier ist die 11. Mersenne-Zahl gemeint und die ist nicht prim. Das ist 2047. Und diese Zahl lässt sich faktorisieren als 23 mal 89. In anderen Worten, es ist ein bisschen interessanter, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Und hier kommen jetzt die Fragen, die ich dazu stellen möchte, die wir teilweise beantworten werden. Was ist denn nun die Gesetzmäßigkeit? Wie kann man denn nun erkennen, ob eine Mersennezahl eine Primzahl ist oder nicht? Und gibt es unendlich viele Mersenne-Primzahlen? Die eine Frage werden wir jetzt beantworten, die andere eher nicht. Das ist eine offene Forschungsfrage. Die erste kleine Beobachtung dazu ist eine Übungsaufgabe, nämlich dass ein zusammengesetzter Index dafür sorgt, dass die dazu passende oder die dazu definierte Mersennezahl ebenfalls zusammengesetzt ist. Und mit zusammengesetzt meine ich echt größer als 1 sind keine Primzahlen. So, das kommt in Serie 4 vor. In anderen Worten, wenn wir uns jetzt einen Primzahltest überlegen wollen für Mersennezahlen, dann reicht es, wenn wir uns auf Mersennezahlen konzentrieren, bei denen der Index eine Primzahl ist. Wir könnten es dann sogar noch weiter spezifizieren und sagen, der Index soll eine ungerade Primzahl sein, denn wir kennen die zweite Mersennezahl und wissen, dass die prim ist. Und jetzt schweifen wir ab. Scheinbar. Das kommt am Ende dann wieder um die Kurve. Aber wir schweifen jetzt scheinbar ab. Ich definiere eine Voraussetzung, die erstmal so aussieht, als hätte sie mit dem Thema nichts zu tun. Voraussetzung 5.9. Habe ich auf den Knopf gedrückt? Ja, habe ich. Okay. So, hier ist das ganze Zeug, das wir brauchen. Wir brauchen den Ring R, der jetzt sein soll, Z-Wurzel 3, wie in Kapitel 2. mit der dazu passenden euklidischen Normfunktion, die wir da gesehen haben. Ich mache da einfach so eine kleine Infobox, wo noch Sachen drin stehen. Und dann definiere ich noch irgendwelche Elemente x bring. Das sind Abkürzungen, weil wir diese Elemente später auch nicht brauchen. Das erste Ding heißt Müll. Müll ist 1 plus Wurzel 3, ist das richtig? Ja, das ist Müll. Und dann kommt noch Tau. Tau ist 2 plus Wurzel 3. Das muss ich jetzt noch nicht erschließen, warum das interessante Zahlen sind. Kommt das. Und dann möchte ich noch eine Variante der Normfunktion einführen, wo man die Betragsstriche weglässt. Quer definiert als das, was rauskommt, wenn man statt a plus b Wurzel 3 schreibt a minus b Wurzel 3. Wenn ich jetzt noch Betragsstriche setzen würde, wäre es unsere Normfunktion, aber das möchte ich hier nicht verlangen. Dann haben wir da nämlich auch noch eine Abkürzung für. Und dann kommen noch zwei. Kommt noch eine Zahl und eine rekursive Definition. Soll die Zahl 4 sein und dann möchte ich eine Folge definieren, die bei R0 anfängt und dann weitergeht, R1, R2 und so weiter, und die ich rekursiv definiere. Soll eigentlich aus N sei RI definiert als das vorherige Folgeglied. Zum Quadrat und das, was da rauskommt, ist minus 2. So und so, wie es da steht, ist es okay, denn die erste natürliche Zahl, also die erste Zahl, für die ich das definieren möchte, ist 1, dann steht da R1. R0 ist definiert, das ist 4, also fange ich an mit 4 Quadrat minus 2, also 14, dann kommt 14 Quadrat minus 2 und so weiter, das heißt, so definiere ich eine Folge, wir sehen, dass die einigermaßen schon weg ist und wir sehen erstmal nicht, was die mit dem Rest zu tun hat, und das machen wir. Erinnerung, was war nochmal R? Das war Z-Wurzel 3. Das war die Länge einer A plus B Wurzel 3, bei A und B ganze Zahlen sind. Das ist ein Teilring von dem Körper der reellen Zahlen. Sieht erstmal harmlos aus und wir haben da so ein bisschen umgerechnet, haben uns sowas klar gemacht wie, ja, es gibt eine euklidische Normfunktion, mit der kann man Einheiten erkennen, das sind nämlich genau die Leute mit Norm 1, bla bla bla. So. Wenn wir da mehr brauchen oder irgendwas Spezifisches, dann zitiere ich das, dafür haben wir es ja gemacht. Und wir bleiben kurz bei, was zur Hölle hat es mit Bessel-Zahlen zu tun? Lämmer 15. Da soll jetzt Voraussetzung 5,9 gelten, die soll jetzt eigentlich immer gelten, deswegen schreibe ich es auch nur kurz hin. Das gelte 5,9. Naja. Und jetzt möchte ich zuerst ein paar harmlose kleine Rechenregeln hinschreiben, einfach damit wir es später zitieren können und nicht jedes Mal überlegen müssen. Also sowas wie μ² ist 2 mal tau, tau mal tau quer ist 1. Mü mal mü quer bis 2. Minus 2 habe ich. Ne? Ich denke minus 2. Geht das mal hin? Wir werden es einfach nachher noch sehen. Im Beweis. Und jetzt kommt B. Hallo? Jetzt kommt B. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser interessanten Folge die so ein bisschen random da steht. Und den Ring Z-Wurzel 3. Den stellen wir jetzt fest. Für alle, die aus N0 gilt, dass RI das gleiche ist wie Tau hoch 2 hoch I plus Tau quer hoch 2 hoch I.
Ja, das beweisen wir jetzt.
Okay, so ein bisschen Fingerübungen nochmal erinnern. Wie war das mit dem Ring? Was für Rechenregeln gelten da? Was war so los? Quadrat ist nach unserer Definition die Umrichtung da oben über 1 plus Wurzel 3. Also haben wir 1 plus Wurzel 3 zum Quadrat. Dann haben wir eine binomische Formel, dann kommt daraus 1 plus 2 mal Wurzel 3 plus Wurzel 3 zum Quadrat, also 3. Das ist also 2 mal Wurzel 3 plus 4, wenn ich das richtig sehe. Oder in anderen Worten, 2 mal, das klammere ich irgendwas aus und hier einen Schritt weg von der Tafel. 2 mal Wurzel 3 plus 2, oder 2 mal 2 plus Wurzel 3. 2 plus Wurzel 3 war Tau, also ist das 2 mal Tau. Und das war unsere erste winzig kleine Behauptung. Kommen wir zur nächsten winzig kleinen Behauptung: Tau mal Tau quer. Da setzen wir alles ein. Tau ist 2 plus Wurzel 3. Tau quer ist 2 minus Wurzel 3. Trigonometrische Formel. Das ist also 4 minus Wurzel 3 zum Quadrat, also 3. Das ist 1. Das ist auch so, wie wir es da oben behauptet haben. Und dann kommt noch die letzte kleine Rechnung. Schauen wir mal, ob die da hinpasst in den Rest der Zeile. Ach ja, ich denke schon. Quer fehlt uns noch. Naja, setz dich jetzt ein. 1 minus Wurzel 3. Genau wie gerade, trigonometrische Formel. Steht 1 minus 3, 1 minus 2. Und alles ist wie in A behauptet. So, jetzt sind wir hoffentlich warm gerechnet. Und das machen wir mit vollständiger Induktion. Wir fangen beim Index 0 an und vergleichen. Index 0. Dann haben wir auf der linken Seite A0 und das war irgendwie definiert. Ich glaube hier. Da steht's. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur die rechte Seite einmal angucken und schauen, was da passiert. Also hier die rechte Seite. Tau 2 hoch i plus Tau quer hoch i im Falten rechnen. Also mache ich das einmal. Ich gucke nur die rechte Seite an, weil die linke langweilig ist. Tau 2 hoch 0 plus Tau quer 2 hoch 0. Und bitte beschweren, wenn meine griechischen Buchstaben völlig unleserlich werden. Oder am besten kurz vorher beschweren. So. Ja, was war los? Irgendwas hoch 2 hoch 0 ist einfach verschwinden hoch 1. Also steht da Tau plus Tau quer. Und das ist irgendwas. Was ist das? 2 plus Wurzel 3. Plus, ich schreibe jetzt mal in Klammern, damit man es besser sieht. 2 minus Wurzel 3. Nochmal, das ist ganz langweilig. Das Wurzel 3 Zeug geht weg und es bleibt 4 übrig. Was das gleiche ist. 0. Jetzt kommt also der Induktionsschritt. Indem wir voraussetzen, dass i mindestens 1 ist und desto kleiner der Indiz ist, das schon stimmt. Und dann rechnen wir so ein bisschen rum. Okay. dann, das wird ja dann wohl auch nur einfach so eine kleine Rechnung sein. Ja, ich bin mal optimistisch, das passt hin. Ich fange wieder auf, wo fange ich an? Ich fange an auf der linken Seite, also da, wo RI steht, und dann setze ich ein, wie RI rekursiv definiert ist. Einverstanden? Nach Voraussetzung war RI ja, oder nach Definition dieser rekursiv definierten Folge, war das RI minus 1 zum Quadrat und dann, dass das rauskommt, minus 2. Also RI minus 1 zum Quadrat. Und die Klammern sind jetzt zur Verdeutlichung da. Damit ich nämlich jetzt hier, wo der Index I minus 1 steht, einsetzen kann, dass ich da per Induktion schon die gleichen habe. Und das muss ich jetzt nur unterrichtig machen. Das heißt, ich muss jetzt für die linke Seite quasi den Index I minus 1 nehmen. Dann steht auf der rechten Seite tau hoch 2 I minus 1 plus tau quer hoch 2 I minus 1. Aber weil wir ja I minus 1 zum Quadrat haben, muss das Ganze jetzt noch zum Quadrat genommen werden und dann alles noch minus 2. Und das habe ich hoffentlich alle 2 an die richtige Stelle geschrieben. Und alle Indizes und alle Exponenten. Und dann können wir losrechnen. Das ist wieder irgendeine binomische Formel. Tau hoch 2 und I minus 1 zum Quadrat ist Tau hoch 2 und I. Dann habe ich den Term in der Mitte. 2 mal Tau hoch 2 I minus 1 mal Tau quer hoch 2 I minus 1 plus Tau quer hoch 2 hoch I, 2 hoch I, weil ich ja nochmal quadriere. So. Und das Ganze noch minus 2. Das ist erstmal klar, damit man es besser sehen kann. So. Jetzt möchte ich da kurz drauf starren. Ich hoffe, ich habe alles richtig hingeschrieben. Ich möchte kurz drauf starren. Hier außen stehen diese Terme für Tau und Tau quer, die so aussehen wie das, was wir gerne hätten. Jetzt ist die Frage, was passiert in der Mitte? Da steht ja Tau mal Tau quer und beides jeweils noch potenziert, aber mit den gleichen Exponenten. Das können wir dann zusammenfassen, denn wir arbeiten hier im Ring R und das ist ein Teilring vom Körper R, also von einem Körper, der ist kommutativ. Das heißt, wir können hier mit her tauschen und dann steht da zweimal Tau mal Tau quer in Klammern hoch dieses ganze Gedöns. Wir wissen aber, was Tau mal Tau quer ist. Das steht da oben. Das ist 1. Das heißt, der Exponent interessiert uns überhaupt nicht. Da steht einfach Tau hoch 2 mal I plus 2 plus Tau quer hoch 2 mal I. Das Ganze noch minus 2. Und das ist die rechte Seite. Da schreibe ich es gleich weiter. Denn 2 minus 2 kürzen sich weg. Und dann steht da genau das, was wir zeigen wollten. Tau hoch 2 mal I plus Tau quer hoch 2 mal I. Und was haben wir gemacht? Wir haben gerechnet und haben eingesetzt, was Tau mal Tau quer ist. Dann war es nicht. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir zu mehr Sinnenzahlen zurückkommen. Aber erstmal werden wir uns die auch allgemein angucken. So nach dem Motto, wozu sind denn Kongruent, Modulo irgendwas? Und auch wieder erstmal so ein bisschen ohne Kontext. Zeigen halt Sachen, weil wir das können. Und dann später, dann wird es alles magische Weise zu den Zutaten für unseren Test. Ja, genau, das ist dann auch die vorletzte. Nee, möchte nicht lügen. Nee, da kommen noch mehr Zutaten, aber wir tasten uns rein. Auf jeden Fall kommen jetzt erstmal die Messenzahlen in der Nummer 5L. Achso, und weil das alles nur so umgerechnet ist, habe ich jetzt gar nicht gefragt, ob es irgendwo Fragen gibt. Vielleicht irgendwas nochmal. Aber ich vermute, ich unterfordere sie gerade eher so ein bisschen. Ist ja auch mal ganz schön. Ja. Gut, sonst bitte unterbrechen. Also nachfragen oder sich beschweren, weil ich falsche Exponenten oder irgendwas hingeschrieben habe. In Lemma 5L schauen wir uns jetzt Mersenne-Zahlen an zu Indizes, die selbst Primzahlen sind. wird also ein bisschen relevanter. Und wieder wollen wir raus zum 5-9. Und dann habe ich, was möchte ich noch? Weitere Reihe. Ich glaube, ich brauche nur das N mit Primzahl, also mindestens 3. Das N, N Prim und N mindestens 3. Dann kann ich jetzt 2 Aussagen zeigen. Dann können wir 2 Aussagen zeigen. Die erste ist, ja, wir wollen wissen, wozu irgendwelche Sachen kongruent sind, modulo irgendwas. Einerseits mehr Sensezahlen selber, aber auch Teile davon. Fangen wir also an damit, wozu mehr Sensezahlen kongruent sind, modulo 12. Da werden wir nachher minus 5 landen. Oder, falls Sie es besser finden, bei 7. Wir werden auch irgendwann mal wissen wollen, wozu mehr Sensezahlen kongruent sind, modulo 8. Also schreiben wir auch das hin. Die sind nämlich kongruent zu minus 1. 8, aber wie gesagt, wenn Sie es besser finden, können Sie sich auch einfach merken, die sind modulo 8 und modulo 12 jeweils kongruent zu 7. So, und dann werden wir uns noch überlegen, dass es eine Primzahl wird. Q nenne ich jetzt. Die mehr Sensezahl n enthält. Moment, das mit den Teilen kann man jetzt so oder so verstehen. Also eine Primzahl Q, die ein Teiler von mn ist. So ist es eindeutig. Und wenn ich über Teilbarkeit rede, rede ich über Teilbarkeit z. Und für die gilt, dass sie modulo 12 zu 5 oder zu minus 5 kongruent ist. Also nochmal, die Mersenne-Zahl selber ist kongruent zu minus 5 mod 12. Und das heißt, die könnte es einfach selbst erfüllen, indem sie einfach selber prim ist. Aber es könnte auch sein, dass die selber nicht prim ist. Und dann finden wir aber einen Primteiler, der kongruent zu 5 oder minus 5 ist, modulo 12. Schätze ein, ob das auf diese Tafel passt. Na, ich glaube nur der eine Teil. Darf ich da oben schon wischen? Wer hat was dagegen, dass ich da oben wische? Niemand hat was dagegen. Okay, dann. Und das Spiel haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ne? Wir haben irgendwelche Zahlen von irgendeiner Bauart und überlegen uns, wozu können die kongruent sein, modulo bla. Also fangen wir an. Schränken Sie mir doch mal ein, einfach wegen der Bauart, wozu so eine Mersennzahl überhaupt kongruent sein kann, modulo 12. Welche Reste sind sofort raus? Welche bleiben übrig? Grob, ganz grob, ohne lange nachzudenken. Ja.
Naja, die Zahl ist einfach 1 zu den 4 von 4, also gehen wir noch 3, 7 und 11,
modulo 12. Das ist jetzt schon sehr speziell, aber ich nehme das. Also mein erster Gedanke war, die Zahl ist ungerade. Und deswegen haben wir ungerade Reste. Aber jetzt haben wir sogar gehört, wozu die Kongruenz zu Modulo 4. Also wie war das? Wie wollen wir das machen?
Bei Kongruenz zu 3 Modulo 4 und deswegen Kongruenz.
Genau, weil nämlich n mindestens 3 ist. Das heißt, 2 hoch n ist durch 4 teilbar und dann minus 1, da wir die Zahl dann nach minus 1 nehmen, um auf unsere Mersenne-Zahl zu kommen, heißt das, wir müssen wir sind kongruent zu 1, 0 und 4. Ja. Minus 1 sind
minus 1.
Nee, zu minus 1. Das ist genau andersrum. Deswegen habe ich gerade kurz gezögert.
Minus 1, genau, das war richtig gesagt.
Ach so, habe ich mich verhört. Oh, ich habe nämlich überlegt 1 und dachte Augenblick. Nee, da ist doch ein kurzes Problem. Minus 1, danke. Oder 3 in anderen Worten. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe mich einfach verhört. Da schreibe halt da 2 hoch n, 8 teilbar ist, weil der n nach Voraussetzung mindestens 3 ist. Das merken wir uns, brauchen wir nämlich später für die Kongruenz modulo 8 auch.
Durch 4.
Nee, sogar durch 8. Weil der n mindestens 3 ist.
Oder 4 reicht.
Achso, ja, 4 reicht für die Begründung. Ja. Dann schreibe ich aber jetzt direkt dahinter sogar durch 8 und das zeigt die zweite Aussage. Denn dann ist das mit Kongruenz zu minus 1 mal 8. Müssen wir dazu nicht extra nochmal den Beweis neu aufrollen. Okay, jetzt habe ich noch nicht alles richtig gehört und richtig angeschrieben. Und jetzt werde ich mir nochmal an, welche Reste Modul 12 dann übrig bleiben, denn das haben Sie vorhin schon gesagt, aber dann habe ich Sie unterbrochen. Was sind die Reste Modul 12, die wir jetzt haben?
3, 7 und 11.
Genau. Okay. Was können wir jetzt benutzen, um die beiden Möglichkeiten 3 und 11 noch loszuwerden? Was für eine andere Sichtweise auf diese Zahl können wir jetzt noch einnehmen?
Reicht das jetzt nicht schon, wenn wir wissen, dass es halt komplett aus minus 1 mal 8 ist, dass wir dann praktisch die 3 und 11 noch 12.
Stimmt, das können wir machen. Ja. Ich fand schön, auch noch Modul 3 zu argumentieren. Denn wenn man die Kongruenz Mod 3 und die Mod 4 hat, dann kann man, weil 3 nicht geteilt sind, die Kongruenz Mod 12 bekommen. So, aber ja, schon das andere geht auch nicht so doch kurz an den Platz. Da wir gleichzeitig n kommen zu minus 1, also 7 und 8 haben, zu 7, also zu minus 5. Ja, das war Teil A. Ich guck nochmal, ob wir jetzt alles haben, was da steht. Und 2 haben wir das da stehen. Am Anfang schon, was ist Modul 8 ist. Ja, sehr schön. Dann können wir uns jetzt Teil B angucken. Oh, ja.
Das funktioniert nicht, weil zum Beispiel 15 wäre es.
Aber da ist der Index doch keine Primzahl.
Ja.
In meiner Voraussetzung steht doch.
Ja, nein, was ich sagen wollte, ist, es geht.
Das ist Argument also entschieden, oder was?
Genau.
Ah, also brauchen wir doch die 3.
Ja.
Ah, ja gut. Umso besser. Aber Moment, wo ist der Denkfehler? Ja, Moment, Ah, okay, das heißt halt immer abwechselnd ein Fall, wo es geht und ein, wo es nicht. Ja, gut, danke. Also geht es doch nicht schneller so. Dann machen wir es nochmal neu. Vielen Dank fürs Aufpassen. Gut, überlegen wir kurz, wozu 2 Potenzen Kongruenz sind, Modulo 3.
So 2 selber ist kongruent zu 2 und immer dann, wenn ich einen ungeraden Exponenten habe, dann bin ich wieder kongruent zu 2 modulo 3. Immer wenn ich einen geraden Exponenten habe, bin ich kongruent zu 1 modulo 3. Einverstanden? Also ich fange mit 2 an. 2 Quadrat ist 4, ist kongruent zu 1 modulo 3. 8 ist wieder kongruent zu 2 modulo 3. 16 ist wieder kongruent zu 1 modulo 3. So wechselt sich das mal ab. Jetzt müssen wir also gucken, welchen Fall haben wir hier. N ist ja prim und mindestens 3, also auf jeden Fall ungerade. Das heißt, wir sind in dem Fall, wo 2 hoch n kongruent zu 2 ist modulo 3. Da n größer als 3 prim ist n ungerade. Jetzt können wir uns überlegen, wozu dann mn kongruent ist mal 3. Jetzt ziehe ich nämlich einfach einen ab. Dann ist mn kongruent zu 1 mal 3. Klar, und jetzt können wir das kombinieren mit den Informationen da oben. Wenn mn minus 3 durch 12 teilbar wäre, dann wäre mn selber auch durch 3 teilbar. Also wenn ich durch 12 teilbar bin, bin ich durch 3 teilbar. Wenn ich kongruent bin zu 3 mal 12, dann bin ich durch 3 teilbar. Aber dann kann ich nicht gleichzeitig kongruent zu 1 sein, 3. Also ist der Rest 3 raus. Und dann gucken wir uns den Rest 11 noch an. Wenn ich beim Teilen durch 12 den Rest 11 lasse, dann lasse ich auch beim Teilen durch 3 den Rest 11. Der ist aber modulo 3 kongruent zu 2 und nicht zu 1 mal 3. Das heißt, ich kann das zu Fuß mehr angucken lassen. Wir sehen also jetzt 3 ist nicht kongruent zu 1 mod 3 und der andere mögliche Rest 11 ist auch nicht kongruent zu 1 mod 3. Also muss mn kongruent zu 7 sein, was das gleiche ist wie minus 5 mod 12. Okay, jetzt schaue ich nochmal, was da steht. Das haben wir präpariert. Die zweite Aussage haben wir gleich am Anfang hingeschrieben und die stimmt auch, denn wir hatten uns ja schon überlegt, dass n mindestens 3 ist und dass deswegen 2 hoch n nicht nur durch 4 teilbar ist, sondern durch 8. Und danach ist es dann egal. Da bleiben wir. Kongruent zu minus 1 mod 8. Ich glaube, jetzt stimmt alles. Und danke fürs Aufpassen. Dann kommt jetzt B. So, wir stellen uns mn zerlegt in Primfaktoren vor. Also nehmen wir mal irgendwelche Bezeichnungen dafür her. Sein mein L aus n und 1 ist nun zu L prim. Die n in der Sense schreiben kann, als von Fuß. Dann halten wir mal fest, was wir über diese Qs wissen. Naja, mn ist ungerade, deswegen sind all diese Qs auch ungerade. Und mn ist nicht durch 3 teilbar, deswegen ist auch keine von diesen primen Zahlen 3. Das heißt, sie sind alle teilerfremd zu 3. Sind ungerade und teilerfremd zu 3. Damit können wir einschränken, wozu die überhaupt kongruent sein können, modulo 12. Möchte ich das so machen? Ja, möchte ich. Durch. 1 ist möglich, 2 nicht, weil ungerade, 3 nicht, weil teilerfremd zu 3, 4 nicht, weil ungerade, also ist 5 der nächste, 6 wieder nicht wegen ungerade,
Ich lasse die Geraden einfach alle weg. Das, dann ist 7 die nächste Möglichkeit, die werde ich nicht los. 8, 9 geht nicht wegen Teilerfremd zu 3. 10 sowieso nicht. 11 ist die nächste Möglichkeit. Und dann bin ich einmal durch. Und jetzt überlegen wir uns, was passieren würde, falls all diese Qs kongruent zu 1 oder zu 11 wären, Modulo 12. Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Alle Primteile, aus denen MN sich zusammensetzen lässt in der Primfaktorzerlegung, seien, stellen wir uns vor, kongruent zu 1 oder 11, Modulo 12. Und dann beachten wir noch, dass 11 ja Modulo 12 dasselbe ist wie minus 1. Das heißt, wenn wir Modulo 12 rechnen, dann multiplizieren wir lauter Einsen und minus Einsen und was rauskommt, ist auf jeden Fall kongruent zu 1 oder minus 1, Modulo 12. Was ein bisschen schade ist, denn das Produkt muss laut Aussage A kongruent zu minus 5 sein, Modulo 12. Das passt nicht zusammen. Wir sehen also mit A, entsprechende Primzahl i nicht kongruent zu 1 oder minus 1 ist Modulo 12. Ansonsten wäre das Produkt von allen kongruent zu 1 oder minus 1 und 12. Naja, und dann sind aber die anderen beiden Möglichkeiten, die noch übrig sind, dann für dieses QI 5 und 7, also 5 oder minus 5 Modulo 12 und das steht da im Weg. Also haben wir so eine Primzahl gefunden. Und jetzt wechseln wir nochmal so wichtig das Thema und machen wieder etwas, was scheinbar nichts damit zu tun hat, was sonst passiert. Wir führen nämlich die modulare Ordnung ein. Und da ist der Zusammenhang zu der Übungsaufgabe, über die wir vorhin kurz gesprochen haben in Serie 4. Okay, man möchte quasi in Fällen, wo das geht, und wir machen das erstmal ziemlich allgemein, in faktoriellen Ringen, glaube ich. Brauche ich das noch? Allgemeiner? Nee, ich denke, faktorieller Ring reicht. Speziell hier brauchen wir es für R, aber ich finde es auch interessant, sich das in Z anzugucken. Wir wollen quasi in dem Fall, wo die Zahl, die uns interessiert, nochmal neu. Wir haben Elemente in unserem Ring. Der Ring ist mindestens faktoriell. Ja, faktoriell müsste reichen. Und unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, dass eine Potenz des Ringelements, mit dem ich angefangen habe, kongruent zu 1 ist, modulo dem, was mich interessiert, modulo dem ich rechne. So, das geht nicht immer. Aber wenn das geht, dann wollen wir den Exponenten, bei dem das zum ersten Mal passiert, die modulare Ordnung von dem Element nennen. Also so wie man in der Gruppe, wenn man sie multiplikativ notiert, auch über die Ordnung von Elementen sprechen würde. Das ist dann auch der erste natürliche Exponent, bei dem, wenn man das Gruppenelement so oft mit sich selber verknüpft, der zentralen in der Gruppe rauskommt. Da soll die Reise hingehen. Und dann ergibt diese Definition jetzt auch nicht Sinn nach dieser kleinen Vorgeschichte. Ich mache es mal ein bisschen allgemeiner. Ich glaube, es macht mehr Spaß. SAT, ein faktorieller Ring. Und dann brauche ich irgendwelche Elemente. A soll aus dem Ring kommen. Noch ein kleines Element Modulo, den ich rechne, das nenne ich mal klein t. Würde ich sagen, ungleich 0. Also ungleich des Ringes. Und möchte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. Sei das so gegeben. Ja. Und damit ist in unserem Ring gemeint, dass wir das Element A, K mal mit sich selbst verknüpfen, mit der Ringmultiplikation, was auch immer die ist. Falls so ein K existiert, so dass A hoch K gleich ist zur 1 im Ring, die gibt es, weil der Ring faktoriell ist. Modulo zum kleinen t. Falls es sowas gibt, dann soll die kleinste solche Zahl die Ordnung von dem kleinen a modulo r sein. Der Ring nicht der Nullring ist und wenn A aber das Nullelement im Ring ist, dann kann ich potenzieren, wie ich will. Ich komme nicht auf das Einzelelement des Rings und deswegen gibt es Fälle, zum Beispiel diesen, wo eine solche natürliche Zahl gar nicht existiert. Und insbesondere gibt es dann keine kleinste, also gibt es dann diese Ordnung. Und das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Dann definieren wir die als unendlichen, insbesondere nicht als natürliche Zahl. Und das heißt in der Übungsserie, dass die Voraussetzung, dass da die Ordnung eine natürliche Zahl ist, schon Informationen beinhaltet. Falls so ein K nicht existiert, dann definieren wir nur für den Fall, dass wir in die Verlegenheit kommen, das hinzuschreiben, die Ordnung von A modulo T als unendlich. Dann gibt es irgendwelche Rechenregeln, bla bla bla. Unter anderem in der Übungsserie sollen wir uns ja auch ein bisschen damit beschäftigen. Und ein bisschen das mache ich auch gleich in einem Lemma. Und ich habe eine Eselsbrücke. Denn man kann sich einfach vorstellen, dass man in den Faktorring geht, t modulo klein t mal groß t. Und da haben wir uns überlegt, dass dort die Einheiten eine Gruppe bilden bezüglich der Multiplikation im Faktorring. Und dann kann man sich überlegen, dass sich die Ordnung dann wirklich in die Ordnung versetzt. Also, dass die Ordnung der Repräsentanten sich dann quasi in die Ordnung dieser Ringelemente im Faktoring in der Einheitengruppe übersetzt. So, deswegen ist es irgendwie naheliegend, vielleicht das Ordnung zu nennen. Und ein winziges Beispiel im Ring Z. Okay, überlegen wir doch mal, was die Ordnung ist. Von 3 modulo 8. Was muss ich machen? Ja.
Müsste 2 sein.
Weil?
3 mal 3 ist 9 und das ist Kongruenz zu 1 mal 8.
Und könnte die Ordnung 2. kleiner sein?
Nee, bei 3 mal 1 ist 3.
Genau, so würde ich anfangen. 3 selber ist nicht Kongruenz zu 1 mal 8, deswegen ist die Ordnung nicht 1, aber dann, wenn ich einmal mit sich selbst verknüpfe, also 3 und 2 betrachte, dann passt es, deswegen ist die Ordnung. Ja, vielen Dank. Schreibe ich einmal hin, weil 3 nicht Kongruenz zu 1 mal 8 ist, aber 3 Quadrat, was ja 9 ist, und auch wenn das in den Übungen vorkommt, dann werde ich immer erwarten, dass beides dasteht, also warum der Exponent, den man da hat, es tut, und warum die davor es nicht tun. Dann machen wir vielleicht noch. Ja, ein Beispiel können wir noch machen. Was ist denn die Ordnung von 4 modulo 11? Und ja, wir können auf dem Schmierzettel irgendwie laut rechnen. zum Beispiel nicht. Die Ordnung von 4 modulo 11 ist offensichtlich nicht 1, also mache ich.
Ja. Also wollte ich auch sagen, 4 ist halt kongruent zu 4 modulo, das ist erstmal nicht 1, dann haben wir 4 genau. Mal 4 ist 16.
Genau.
Das wäre dann kongruent zu 3.
Wozu ist das kongruent mal 11?
3.
Ja?
Das ist immer das Oh, 5.
Genau.
Ups. Das hätten wir 3 mal 5 wäre 15, also dann. Ja, 4 mal 5 wäre 20, so.
Genau, das heißt 4 hoch 3. Also, was ich daran schön finde, ist, dass man immer direkt 0 oder 11 reduzieren kann und die Zahlen nicht so groß werden. Genau, guter Ansatz. 4 hoch 3 sind also 4 mal 5, also 20 mod 11. Das vereinfachen wir auch direkt wieder zu. Genau. So, das heißt, ich bin irgendwie immer noch nicht da. Nächste.
Ja, also dann sind 36.
Genau.
Das wäre dann 3.
Jetzt sind wir bei 3, genau.
Und dann hätten wir 3 mal
dann 12
ist 1.
Genau. Also da hört mein Schlüssel dran auf. Die Ordnung ist 5. Denn 4, 4 mal 3, 4 mal 3 und 4 mal 4. Dann geht das nicht. Aufgabe wäre, dann würde ich diese Rechnung da hinten irgendwie abgekürzt hinschreiben, um das zu begründen, was hier steht. Aber 4 mal 5 ist, wie wir nachgerechnet haben, kongruent zu 4 mal 3 gleich 12 mal 1 zu 1. Und F, also sind wir da beim ersten Mal fertig. Und wenn Sie damit arbeiten, dann machen Sie das, wie Sie möchten. Machen Sie es irgendwie so zu Fuß. Oder wenn Sie das besser finden, dann übertragen Sie das Konzept sauber in den Faktoring und rechnen da und kommen wieder zurück. Machen Sie das, wie Sie wollen. Nutzen Sie gerne Informationen, die Sie schon haben. Also speziell, wie man in dem Faktoring rechnet und wie man da Einheiten findet und so gedöns. Ich sag's nur, könnte hilfreich sein für die Aufgaben. Aber bitte sauber machen. Also dann immer genau überlegen, wie komme ich hin und wieder zurück. So, was für Fragen haben Sie zu diesem Ordnungsgedöns? Vielleicht entstehen noch welche, wenn Sie dann an der Aufgabe sitzen, weil Sie sich ja dann nochmal genauer damit befassen müssen. Jetzt sehe ich erstmal keinen. Gut, dann lasse ich Sie in Ruhe schreiben, atme einmal durch, wische gleich die Tafel und dann beweisen wir gemeinsam schon mal ein Lemma zu diesem Ordnungszeug. Und dann geht's los. Dann waren das alle Vorbereitungen. Und ich freue mich sehr, dass wir noch so viel Zeit haben. Na gut, hier kommt das kleine Lemma. Unter unserer Voraussetzung, und wir arbeiten jetzt im Ring R, der ist ja euklidisch, also insbesondere faktoriell, und alles, was wir da gemacht haben, ergibt Sinn. Dann schnappe ich mir jetzt ein Ringelement. Das heißt wieder A. Die Ordnung von A modulo einen kleinen r, das aus unerfindlichen Gründen hier nicht steht. Moment, das irgendwo wollte ich das auch haben. Nee, dann R0 und diese Folge. Dann brauche ich noch ein kleines r. Das ist ein a aus r, ein kleines r aus r um 0. Und die Ordnung von dem a modulo r soll eine natürliche Zahl sein und die soll k heißen. Dann kommen wir drei Aussagen. auch wirklich in die Übungsaufgabe integriert habe. Ja, ich glaube, das war die letzte Aussage. Aber A und B beweisen auf jeden Fall zusammen. Okay, gucken wir mal. Wir zeigen. Für alle n aus n ist A hoch n Kongruent 1 von R. Genau dann, wenn K ein Teiler von n ist in Z. Das verhält sich genauso wie die Ordnung in Gruppen. Dann möchte ich noch zeigen, dass die Existenz der Ordnung in diesem Sinne, also dass die nicht unendlich ist, zur Folge hat, dass A multiplikativ invertierbar ist mit R. Und die letzte Aussage ist, für alle n aus n, ist, wenn ich jetzt in den Faktoren gehe, r modulo klein r mal groß r, dort das Element, was den Repräsentanten a hoch m hat, multiplikativ invertierbar. Das Element selber, das kann man sofort sehen, das folgt aus b, und dann soll man sich überlegen, dass es für alle Potenzen davon auch gilt. Und das ist dann eher den Fernfinger. Mit dem Notation sieht das komisch aus, weil ich mein Element klein r genannt habe. Aber es sind auch einfach nur Faktorringe und Elemente in den Faktoren. Gut, wir sehen also, es lohnt sich zu üben, zwischen den Argumenten im Ring selber und den Argumenten im Faktoring hin und her zu gehen. Und die Gruppe. Gibt es zu den Aussagen irgendwelche Fragen erstmal? Die da stehen? Ist irgendwie okay? Wissen wir, was wir zu tun haben, was wir zeigen müssen? Wir können uns da noch mal ein bisschen durchquatschen. Bei Aussage A steht eben genau dann, wenn. Das heißt, wir müssen einerseits zeigen, wenn K ein Teiler von N ist, dann ist A auch N kongruent zu 1 mod R. Gut, schreiben wir einfach hin. Umgekehrt ist es ein bisschen interessanter. Warum sind nur die Vielfachen von K geeignete Exponenten, damit man auf 1 kommt, modulo r. Ja, und dann für die multiplikative Invertierbarkeit, das kennen wir schon, da überlegen wir uns also, dass wir etwas finden, so ein Element b, der das a mal b kongruent zu 1 ist, modulo r. Und diese Art der Argumentation kennen wir schon, das sollte also alles nicht so lange dauern. Fangen wir bei a mit der Kurzrechnung an. So, wenn k ein Teiler von n ist, schreibe ich n als k mal irgendwas. Ich weiß schon, dass a hoch k kongruent zu 1 ist mod r, weil das ja von der Definition der Ordnung herkommt. Und wenn ich dann die 1 habe, modulo r, und die noch mit irgendwas potenziere, dann wird aus der 1 nichts anderes mehr. Sei umgekehrt n so, dass die Kongruenz erfüllt ist. Wer erinnert sich denn, wie das in Gruppen geht? In Gruppen kann man die Ordnung eines Elements ja ganz unterschiedlich definieren. Man kann das so machen wie hier, kleinste natürliche Zahl mit bla bla bla. Man kann sagen, es ist die Ordnung der von dem Element erzeugten zyklischen Gruppe. Egal wie man es macht, am Ende kommt man eigentlich immer auf so ein Resultat, das aussieht wie das in A. Wie zeigt man das in der Gruppentheorie? Wie zeigt man, dass Potenzen der Ordnung die einzigen, Vielfache der Ordnung die einzigen Exponenten sind, mit denen man bei einem schreienden Element landet? Wie macht man das? Zu lange her, oder? Vielleicht doch nicht? Ich nehme auch Ideen, die nicht funktionieren. Ja?
Also erstmal muss n größer als k sein oder größer gleich k?
Ja.
Das ist ja sonst sehr viel Ordnung.
Ja.
Wenn wir jetzt irgendein 10 haben, was nicht durch k teilbar ist, und wir dann n schreiben können als irgendwas mal k plus 10.
Also teil mit Rest.
Ja.
Teil mit Rest.
Ja.
Genau. Durch K, so lernen das jetzt gerade. Ich schreibe das jetzt einfach nur in der Sprache hin. Das heißt, wir nehmen uns. Mal überlegen, wie möchte ich das machen? Ich schreibe N als Q mal K plus. Mein Rest kann jetzt nicht klein R heißen, dann heißt mein kleiner Rest klein T. Sondern also Q und T aus. N0, sage ich mal, denn der Rest könnte zum Beispiel auch 0 sein, so dass N gleich Q mal K plus T ist und, das hast du zwar nicht dazu gesagt, aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir das jetzt so hinschreiben, wenn wir dann diesen Rest auch wirklich so klein wie möglich machen, im Sinne dieses Teilen mit Rest. Das heißt, er soll betragsmäßig kleiner sein, oder einfach nur kleiner, das sind alles natürliche Zahlen, als das K, würde ich sagen, ne? Okay, machen wir das? Kleiner als K. So, und dass das geht, das wissen wir in den natürlichen Zahlen. In den ganzen Zahlen nimmt man ja dieses Teil mit Rest auch. Oder nimmt man den Betrag als häufig als euklidische Normfunktion und dann hat man als Teil mit Rest im euklidischen Z. Damit genau dieses Teil mit Rest, was man so kennt. Das machen wir also in den natürlichen Zahlen. Ja, dann guck ich mal. Ich denke, dass das geht. Jetzt ist 1 von n zu, wie hieß das anders? A hoch n. Dann schreibe ich hier oben im Exponenten mal hin, was wir da haben. Dann steht da ja a hoch k hoch Q. Dadurch habe ich jetzt dieses Q mal K verarztet im Exponenten. Und da wir im Exponenten eine Summe stehen haben, mache ich jetzt unten ein Produkt daraus. Ein Produkt daraus und schreibe noch A hoch T hin, damit wir insgesamt im Exponenten auf Q mal K plus T kommen. So, das hier war jetzt eine Gleichheit. Jetzt mache ich weiter an mit Kongruenz modulo, wie auch immer es hieß, ich glaube klein r. Denn a hoch k weiß ich ja als Kongruenz zu 1, weil k die Ordnung ist. Also steht da einfach nur 1 hoch q mal a hoch t modulo r oder auch einfach a hoch t mod r. Und jetzt haben wir hier plötzlich, dass 1 Kongruent ist zu a hoch t modulo r und t ist kleiner als k. Das geht fast nicht. Das ist fast ein Widerspruch. Es geht nicht, wenn t eine natürliche Zahl ist. Das würde der Definition der Ordnung widersprechen. Es geht, wenn t gleich 0 ist. Und dann haben wir genau den Fall, den wir wollen, nämlich, dass wir ohne Rest durch k teilen können. Das bedeutet jetzt t Rest hat genau sofort funktioniert. Sehr schön. Dann kommt jetzt Teil B. Warum sind wir so schnell? Okay, wahrscheinlich, weil das nur so kleine Rechnungen sind und wir nicht viel nachdenken müssen. Gut, wenn ich zu schnell werde, dann bitte beschweren. Ich freue mich ja, wenn wir gut durchkommen, aber ich will nicht hetzen. BBB.
Naja.
K ist natürlich eine Zahl und A und K ist 1 zu 1 mit unserem kleinen R. Wer sieht ein multiplikatives Inverses für A? Genau, und dann müssen wir gleich nur kurz klären, ob es irgendeinen Spezialfall gibt, auf den wir schauen müssen. Ist das Element hier immer wohl definiert? Ist immer klar, was das ist? Gibt es irgendwelche Sonderfälle, auf die wir achten müssen? Nee, ne? K ist mindestens 1. Das heißt, hier steht schlimmstenfalls a hoch 0, also das 1-Element in dem Ring. In dem Fall einfach die Zahl 1, weil wir in diesem komischen Teil von mehreren Zahlen rechnen. Aber was bedeutet eigentlich der Fall k gleich 1? Na, der bedeutet, dass a selber schon kongruent zu 1 war mod r. Das heißt, es muss nicht 1 sein, aber es ist selber kongruent zu 1 mod r. Und insbesondere dann qua Amt. Also es ist dann sein eigenes multiplikatives Inverses. Das heißt, auch in dem Spezialfall ist die Aussage richtig. Ich weise deshalb darauf hin, weil ich jetzt hinschreiben möchte, dass a hoch k minus 1 ein multiplikatives Inverses ist für a, modulo r. Und wir haben jetzt gerade herausgearbeitet, dass es immer stimmt, auch wenn k minus 1 ist. Ja.
Aber wenn wir sagen, a hoch 0 ist dann das Inverse zu a und a hoch 0 ist 1.
Genau. A ist 1 zumindest modulo, modulo r. Es muss nicht wirklich 1 sein, aber es muss 1 modulo r sein. Denn k gleich 1 führt ja dazu, dass wir ja auch schon stehen haben, a ist kongruent zu 1 mod r. Und das, genau, wir reden ja immer nur modulo r. Das heißt, auch wenn ich sowas wie a auf 0 hinschreibe, dann ist das zwar ein, dann ist das zwar das Ringelement 1, aber gleichzeitig ist alles, was dazu kongruent ist, modulo r, ja auch ein multiplikatives Inverses. Die sind ja nur modulo r alle bestimmt und nicht wirklich alle bestimmt. Deswegen glaube ich, dass wir nichts falsch machen, wenn wir das jetzt so hinschreiben für alle Fälle von h. Damit ist a k minus 1. Mod r für a. Das war einfach. Wir müssen uns tatsächlich immer nur konzentrieren, was für Artikel wir benutzen. Ich schreibe hier zum Beispiel sehr bewusst nicht, es ist das multiplikative Inverse. Auch wenn das, wenn ich alles modulo r immer mitdenke, korrekt wäre. Aber ich habe so oft erlebt, dass das dann falsch gemacht wird, dass ich davor zurückweiche und sage, ein multiplikatives Inverse. Gut, C7. Das lag gerade nicht vor mir, auch nicht gedanklich, deswegen weiß ich nicht, ob es genauso formuliert ist oder nur so ähnlich, aber auf jeden Fall kommt das in den Übungen vor, in Serie 4 und deswegen. Und die Überlegungen im Lemma helfen auch, die Übungsaufgabe zu machen. Dann wären wir jetzt mit diesen ganzen Vorbereitungen erstmal. Es sei denn, es gibt jetzt noch Fragen oder Anmerkungen oder Beschwerden. Ja.
Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass auch die Frage jetzt den Serien eingefallen.
Ja.
Weil Sie ja auch dann als Vorgleichsantwort noch mal kurz gesagt haben, dass wir teilweise irgendwo halt diese Punkte setzen, so die Multiplikationspunkte. Und da würde ich fragen, ja, wann müssen wir denn diese Multiplikationspunkte setzen?
Oh, müssen ist ein sehr hartes Wort. Ich ziehe dafür ja nichts ab. Normalerweise. Solange ich es lesen kann, ziehe ich dafür was ab. Ich freue mich, wenn es die Lesbarkeit verbessert. Oder wenn da tatsächlich eine Verknüpfung rumläuft, die man in Multiplikation verwechseln könnte und es deswegen wichtig ist, das eine und das andere hinzuschreiben. Ja, aber zum Beispiel bei diesen großen Ausdrücken mit dem Legendre-Symbol, da habe ich mich gefreut, wenn Leute Punkte und Klammern gesetzt haben, damit ich auf einen Blick sehe, was passiert gerade. Und wenn das eine oder das andere oder beides fehlten, dann war es für mich schwieriger zu sehen, was da los ist. Und die Umformung ist mir auch teilweise schwieriger nachzuvollziehen. Deswegen freue ich mich. Und hier, das wird im Laufe der Vorlesung immer wieder passieren, dass ich mal sehr konsistent bin mit den ganzen Zeichen, damit man wirklich genau jede Umformung nachvollziehen kann. Und mal, wenn da irgendwelche Polynome stehen oder so, dann lasse ich auch mal so Punkte weg. Und es gilt immer, man darf sich beschweren und sie haben immer recht. Wenn sie sich beschweren, dass sie irgendwas bei denen nicht verstehen und nicht lesen können, haben sie immer recht. Ja. War das eine halbwegs hilfreiche Antwort?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja.
Es geht eigentlich immer nur um Lesbarkeit und Übersichtlichkeit. Hier kommt die Definition für einen Test. Ich habe den als Lukas-Test kennengelernt, aber ich glaube, dass es üblicher ist, den Lukas-Lehmer-Test zu nennen. Deswegen heißt er so. Und das ist ein Test speziell für Mersenne-Zahlen, um zu gucken, ob die prim sind. Und n sei eine ungerade Primzahl. Wir möchten gerne wissen, ob die n-te Mersenne-Zahl mn eine Primzahl ist. Wir stellen uns also vor, n ist riesig, sind irgendwo weit draußen im, wir haben keine Ahnung, Land und wollen gerne testen, ist die n-te Mersenne-Zahl prim. Und hier ist der Test. Falls, das ist jetzt komplett random, in Voraussetzung 5.9 haben wir ja nicht nur dieses Gedöns mit dem Ring und so, wir haben ja auch noch diese komische Folge, diese R's, und wir haben Tau und Mü und dieses ganze Zeug. Und das kommt jetzt, wir brauchen jetzt diese komische Folge mit den R's. Falls nämlich das n-2. Folge geht, Rn-2, unsere n-te Mersenne-Zahl teilbar ist, das heißt, wir müssen eine Rechnung machen, wir müssen dieses Folgeglied ausrechnen, das geht explizit, das haben wir uns überlegt im Ring R, wie das geht, und dann müssen wir einmal testen, ob das ohne Rest durch diese Zahl im n teilbar ist. Wenn das so ist, dann soll der Test aussehen, und sonst halt nicht, dann zusammengesetzt. Falls das nicht immer teilbar ist, dann geht raus. Zusammengesetzt. So, didaktisch anders als vorher, fällt uns vielleicht auf. Ich habe nicht vorher einen Satz bewiesen, der uns sagt, dass dieser Test Mersenne-Primzahlen als Primzahlen erkennt. Das habe ich davor einfach gemacht. Und dann kam man bei uns nur so Tat, dann war klar, oder wir kannten das schon von was weiß ich wo, und wusste dann aber schon, ah, okay, so wie der Test gebaut ist, erkennt der Primzahlen. Jetzt haben wir keine Ahnung. Hier kommt der Satz dazu, der kommt jetzt also danach, weil ich das lustiger finde. Ich nenne den Absatz von Lukas Lehmer.
sein wird. Die nte Messanzahl ist genau dann prim, wenn das n-2. Folgeglied durch sie teilbar ist. Der Satz sagt also, bam, der Test funktioniert komplett zuverlässig. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Dass wir hier plötzlich einen deterministischen, zuverlässigen Primzahltest haben für diese besonderen Zahlen. Wie wir an der Formulierung des Satzes sehen können, haben wir zwei Richtungen zu beweisen. Beide dauern ein bisschen. Wir haben jetzt tatsächlich richtig Arbeit vor uns. Ich versuche mal einzuschätzen, was ich denke, wie lange das dauert. Tatsächlich vermute ich, dass wir heute nicht mal eine Richtung schaffen. Ich fange an und dann kann ich so ein bisschen sagen, wie das endet, aber wir müssen das dann auf jeden Fall nächste Woche fertig machen. Und dann auch die zweite Richtung machen, die dann, ich würde sagen, so ein wenig kürzer ist vielleicht. Also es wird uns schon insgesamt vielleicht so eine Stunde beschäftigen. Drei, vier Stunden, Stunde. Das ist meine Schätzung, wenn wir schneller sind, weil wir das alles so schnell sehen und so schnell rechnen können. Gut, aber das ist eine Konzentrationsleistung. Ich habe mir Mühe gegeben, das ein bisschen zu strukturieren und in Zwischenschritte aufzuteilen, dass man ein bisschen sieht, was passiert. Ich möchte gerne mit der Richtung beginnen, von links nach rechts. Ich möchte also zeigen, dass wenn wir mit einer Messung Primzahlen anfangen, dass dann das entsprechende Folgeglied durch diese Zahl teilbar ist. Und es tut mir ein bisschen leid, aber ich werde deswegen nicht recht schlafen, ich werde mich die ganze Zeit sehr freuen. Ich mag diesen Satz einfach wahnsinnig gerne. Gut, da jetzt am Ende eine Primzahl ist, möchte ich sie P nennen, weil P mehr wie eine Primzahl klingt und weil wir so viel damit machen und es dann weniger nervt. Und dann fangen wir mal an zusammen zu basteln, was wir schon wissen, in den nächsten 10, höchstens 15 Minuten. Dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ein paar Informationen haben wir schon gesammelt. Wir wissen zum Beispiel, wozu unsere nte Mersenne-Zahl kongruent ist, modulo 12. Haben wir uns vorhin überlegt. Mersenne-Zahlen sind immer kongruent zu minus 5 modulo 12 oder 7 modulo 12. Das war das Lemma vorhin, Lemma 5, 11. Das heißt, unser kleines E ist kongruent zu minus 5, 12. Und jetzt kommt etwas Unverhofftes vielleicht, nämlich Lemma 2, 3, unsere Version vom kleinen Satz von Fermat im Ring Z-Wurzel 3. Die p-te Potenz, Hema, dass ich ich dann weiß, wozu ich kongruent bin modulo p. Denn ich muss ja einfach nur auf die Kongruenz modulo 12 gucken. Das haben wir uns in dem Lemma überlegt. Und da gab es die Fälle, ich glaube es war 1 und 11 modulo 12, wo man wieder bei a plus b Wurzel 3 gelandet ist mod p. Und dann gab es die anderen Fälle, 5 und minus 5, wo man bei a minus b Wurzel 3 gelandet ist modulo p. Hier sind wir im zweiten Fall. Dann wenden wir das doch jetzt mal für interessante Regelelemente ein, die wir kennen. Mir fallen da zuerst μ und tau ein, unsere beiden Freunde. μ hoch p ist jetzt also kongruent zu μ quer hoch p. Quer war ja gerade die Notation dafür, dass wir bei dem Teil, wo Wurzel 3 steht, das Vorzeichen wechseln. Μ hoch p ist kongruent zu μ quer von p. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten nochmal mit μ multiplizieren. Was passiert dann? Auf der linken Seite steht μ hoch p plus 1. Auf der rechten Seite steht μ quer mal μ. Und wir wissen, dass das minus 2 ist. Und diese ganze Kongruenz gilt modulo p. μ hoch p plus 1 ist dann das gleiche wie. Nee, ist kongruent zu μ quer mal μ. Beide Seiten mit μ verknüpft nochmal. Und das ist minus 2 mod p. Und hier habe ich irgendein Lemma verwendet, das Lemma in dem stand, was μ quer mal μ ist. Das war Lemma 15 Teil a. Einfach nur, damit wir diese ganzen Rechnungen jetzt nicht machen müssen, sondern einfach einsetzen können, was das ist. Ach so. Kleiner Kunstgriff, den kennen wir auch so ähnlich aus dem Rechnen mit Legendre-Symbolen. Da ist das kleine k immer p minus 1 halber bei mir jedenfalls in der Vorlesung. Jetzt ist es p plus 1 halber. Dann schreibe ich das nochmal so ein bisschen rum. Ich fange an mit der minus 2, die wir gerade hatten. Ich drehe also einfach da drüben einmal die Reihenfolge um, damit ich besser weiterschreiben kann. Minus 2 ist kongruent zu μ hoch p plus 1. Mal p kommt später noch. P plus 1. Das heißt, achso, p ist ja eine große, wahrscheinlich eine große Primzahl. N, der Index an unserer Mersenne-Zahl, ist groß genug, dass wir wissen, dass p ungerade ist. Also unsere Mersenne-Zahl, die ist ungerade, also ist sie sowieso. Das heißt, p plus 1 ist gerade, das heißt, p plus 1 halb ist eine natürliche Zahl, die ist k. Das heißt, es ist auch wirklich sinnvoll, das hier jetzt umzuschreiben als μ Quadrat hoch k. Und was μ Quadrat ist, hatten wir ausgerechnet im gleichen Lemma, glaube ich. 15, wahrscheinlich der gleiche Teil. Da standen mehrere so kleine Rechnungen, daran kann ich mich erinnern. μ Quadrat war einfach 2 mal tau, haben wir vorhin ausgerechnet. Also steht da 2 mal tau hoch k. Und das alles gilt mod p. Das sind teilweise wirklich die Gleichheiten, aber am Anfang haben wir auf jeden Fall einmal wahrscheinlich nur noch eine Kongruenz. Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil es so aussieht, als könnten wir vielleicht eine Zweigeile kürzen. Aber beim Kürzen ist ja immer große Vorsicht geboten. Zumal wir hier in einem Ring sind, der nicht der Ring der ganzen Zahlen ist. Und wir wissen zwar, dass 2 und p Teilabstand sind im Ring der ganzen Zahlen. Das heißt, da könnten wir kürzen, aber oh, was sind diese komischen Ringe, ja. Und wir wissen, dass Teilabstand da definiert ist, aber wir wissen nicht, ob 2 und p der Teilabstand sind. Noch nicht, müssen wir einmal kurz hingucken. Also, ich würde gerne kürzen. Man muss jetzt einmal erklären, ob das sinnvoll ist. Klar, das machen wir noch. Und mit. Oh, oh! Wieso ist immer noch so viel Zeit? Nein. Frage habe ich gerade formuliert. Die Frage ist, sind 2 und P teilerfremd in unserem Ring R, in dem wir jetzt gerade arbeiten? Wie kann man das ausfinden? Ich schlage vor mit der Normfunktion. Denn wenn wir einen interessanten gemeinsamen Teiler haben, dann müssen wir ja die Norm davon als gemeinsamen Teiler in der Norm von 2 und der Norm von P sehen. Aber wir können die Norm ja ausrechnen und dann ist es alles. Da ist ganz schnell Feierabend mit interessanten gemeinsamen Teilern. Die Norm von 2 in unserem Ring ist 4. Und die Norm von P ist P². Und die beiden Zahlen sind teilerfremd in Z. Weil P ungerade ist. Gelobt sei die Primfaktorzerlegung und die Eindeutigkeit. Diese Zahlen sind in Z teilerfremd. Also sind wegen der Verträglichkeit der Norm mit der Multiplikation 2 und P teilerfremd im Ring R. Wenn wir uns einen gemeinsamen Teiler hernehmen von 2 und p im Ring R, dann muss die Norm davon 4 und p² teilen, muss also 1 oder minus 1 sein und wir haben uns überlegt, dass dann nur Einheiten in Frage kommen. Also sind 2 und p tatsächlich. Jetzt kommt also die modulare Kürzungsregel angewandt auf den Ring R. Mal gucken, was da passiert. Wenn ich jetzt da oben mit 2 auf beiden Seiten rauskürze, ich habe ja nur eine, dann habe ich links minus 1 stehen und auf der rechten Seite fällt jetzt ein Faktor 2 weg. Das ist jetzt natürlich sehr nervig. Das heißt, ich habe da sowas wie 2 hoch k minus 1 mal tau hoch k mod p. Das ist der perfekte Cliffhanger. Wie wir aus der Nummer rauskommen, das gucken wir uns nächste Woche an und da beenden wir dann auch den kompletten Beweis. Dankeschön, bis dann.